Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge, in der es wieder heißt Karriere läuft. Dieser Podcast der Universität Lüneburg richtet sich insbesondere an Studieninteressierte und an Alumni, die vor der Frage stehen, wohin könnte es mit diesem Studiengang für mich gehen? In unserer heutigen Episode wird uns Larissa Hoffmann ihre ganz persönliche Antwort auf diese Frage geben. Larissa hat bis 2021 das Studium Individuale im Bachelor an der Leuphana absolviert. Bis gestern hat sie noch als Junior Customer Success Managerin bei der Payment-Plattform PayActive gearbeitet. Ich freue mich sehr, dich als unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Larissa.
Hi, ja, danke, dass ich mit dabei sein darf.
Sehr gerne. Wir haben ja heute auch einen tollen Tag abgepasst. Heute ist dein erster Tag eigentlich bei deiner neuen Arbeit. Das heißt, ich hoffe, du bist gut reingekommen.
Ich hatte direkt Feiertag, von daher ja.
Okay, das ist natürlich praktisch, wenn bei euch heute Feiertag war. Genau, ich möchte mit dir aber dann noch mal über deine alte Arbeit reden, die du noch bis gestern gemacht hast und mit dir darüber sprechen, was du eigentlich als Junior Customer Success Managerin gemacht hast. Zunächst einmal, du warst ja bei PayActive aktiv. Kannst du uns als Laien einmal beschreiben, was macht die Firma eigentlich und wie kann ich mir die so genau vorstellen?
Klar, gerne. Das war tatsächlich auch mein Hauptjob, Leuten zu erklären, was genau wir dort machen. Es ist im Grunde so eine Art PayPal für Unternehmen. Also wenn ein Unternehmen Geld bekommt von seinen Kunden, dann macht PayActive sozusagen diese Überweisung im Hintergrund. Das kriegt weder das Unternehmen noch die Kunden so richtig mit. Das ist quasi die Finanzinfrastruktur, würde ich sagen.
Okay, das ist ja auch ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, PayPal kennt so jeder heutzutage und haben die meisten schon mal genutzt. Dann kann ich mir gut vorstellen, was du da machst. Ihr habt ja gesagt, ich habe mal online mich umgeschaut bei euch, dass ihr euch ja auch auf Nachhaltigkeit fokussiert. Inwiefern seid ihr denn nachhaltig?
Das ist ganz simpel. Also das Prinzip ist nicht neu. Von jeder Finanztransaktion, die über PayActive läuft, geht ein kleiner Teil als Social Cashback an bestimmte Projekte. Momentan sind das vor allem Klimaprojekte und in Zukunft soll quasi jede Person, die PayActive nutzt, sich auch aussuchen können, welches Projekt sie unterstützen möchte. Das ist so der Nachhaltigkeitsteil.
Okay, das ist ja auch cool, wenn ich mir vorstelle, dass ich dann selber entscheiden kann, okay, das und das soll jetzt unterstützt werden und ich kann dann selber das Projekt auswählen, was mich am meisten anspricht. Das ist auf jeden Fall interessant. Du hast ja dort als Junior Customer Success Managerin gearbeitet. Kannst du uns so ein bisschen abholen? Was hast du denn da genau gemacht?
Das kann ich gerne. Es fing vor allem auch mit was anderem an. Also ich wurde eingestellt, beziehungsweise PayActive hat jemand für den Bereich Sales, also Vertrieb, gesucht. Und in Gesprächen kam dann raus, okay, gut, ich mag das eigentlich nicht machen, kann das nicht so gut. Aber wir probieren es mal und schauen dann mal, ob sich die Rolle verändert, was ja typisch ist für so den Startup-Bereich. Junge Unternehmen, da ändern sich auch schnell mal Sachen. Und bin dann so ein bisschen reingerutscht oder meine Rolle hat sich dann dahin entwickelt, dass ich nicht so den Erstkontakt und dieses Verkaufsgespräch mit anderen Unternehmen führe, sondern eher so Netzwerkerin bin, würde ich das beschreiben. Also ich habe viel mich umgeschaut, welche potenziellen KundInnen gäbe es, die irgendwie passen könnten, habe einfach so, lass mal beim Kaffee schnacken, Gespräche geführt, war aber auch dafür zuständig, dass die KundInnen, die wir schon hatten, sich wohlfühlen, dass die sich gut abgeholt fühlen, wenn sie Fragen haben, konnten sie sich an mich wenden. Und so den sozusagen Geschäftskunden, Kundenservice habe ich da quasi mitgemacht.
Okay, das heißt, du hast quasi mit Unternehmen dann gesprochen und gesagt, hey, ihr wärt zum Beispiel für uns gut als Partner und dann geschaut, ob die eben mit euch zusammenarbeiten möchten, ja. Und denen erklärt, okay, das und das machen wir, das und das unterstützen wir und wie könnten wir gut zusammenarbeiten? Habe ich das so richtig verstanden?
Genau, das war so der eine Teil, dieses nach außen gehen und der andere eben dieses, die schon da sind, gut betreuen.
Okay, verstehe. Das heißt, du warst ja dann so das Bindeglied quasi zwischen der Firma und eben den Kundinnen und hast dann das alles da gemanagt. Und was hat dir da selber so am meisten gegeben und dich begeistert?
Tatsächlich aus dem Fokus raus dieses neue Menschen kennenlernen und auch so neu denken, okay, das Produkt, was wir haben, ist eine Finanzsoftware, damit hatte ich vorher nichts zu tun, aber wer in der Welt könnte das denn brauchen? Und vor allem eben auch, wie könnte das die Welt besser machen. Als Beispiel, wir haben eine Zeit lang versucht, direkt Versicherungen anzusprechen, weil die sind groß, die haben viel Geld, sprich, da könnten wir mit diesem Social Cashback viel Impact haben am Ende, viel bewirken. Und das fand ich den spannendsten Teil, so dieses Rausfinden, wo kann man was bewirken.
Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Das heißt also, dass du merkst, okay, du hast selber auch einen Einfluss auf im Endeffekt die Mission, die du so im Hintergrund siehst und kannst was Gutes sozusagen in der Welt bewirken und ja, so spreaden sozusagen.
Genau, ja.
Und wie ist das bei dir selber? Also welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in deinem eigenen Leben?
Wie viele wahrscheinlich sagen, eine große. Ich versuche viel. Ich glaube, ich könnte in meinem persönlichen Alltag viel nachhaltiger leben, aber es ist für mich ein Wert, den ich bei vielen Entscheidungen mitbedenke, weil es für mich was ist, was ich eigentlich nicht weglassen kann, wenn ich möchte, dass es die Erde weitergibt.
Und hast du da so ein Beispiel dafür, wo du zum Beispiel sagst, okay, da ist Nachhaltigkeit in meinem Leben besonders wichtig?
Mhm, tatsächlich bei Essen. Ich lebe in Dresden und da bin ich vor einem Jahr auf Marktschwärmer gestoßen und das fand ich super, weil das ist praktisch für Großstädterinnen, die keinen Bock haben, irgendwie sich festzulegen auf einmal die Woche Solawi und da kommt Essen und ich muss dann damit was machen. Und das ist einfach, Bäuerinnen aus der Umgebung bringen ihr Essen hin, man kann das vorbestellen und dann abholen. Das ist so mein, glaube ich, nachhaltigster Alltagsmoment.
Das heißt, dann sind das verschiedene Bäuerinnen, die dann quasi sagen, okay, das und das haben wir jetzt die Woche und daraus stellst du dein Essen zusammen oder wie genau funktioniert das?
Das ist ein bisschen ähnlich wie tatsächlich im Supermarkt nur online shoppen gehen. Und aber die Waren sind halt gestellt von lokalen Bäuerinnen um Dresden rum. Und aber anstatt, dass ich dann sozusagen auf den Markt gehe und dann vor Ort direkt Dinge mir aussuche und kaufe, bestelle ich sie halt ein paar Tage vorher und muss da zu einem bestimmten Tag hinkommen und dann stehen die alle da und man kann sein bestelltes Essen mitnehmen.
Ach, okay, verstehe. Das ist ein bisschen dann bei diesen, wie bei diesen Gemüseboxen, oder dass du dir vorher aussuchen konntest, was
genau.
Du willst. Obwohl es ja auch schon Gemüseboxen gibt, da kann man sich ja sogar online schon aussuchen, was man will, also vom Prinzip her. Okay, verstehe. Das ist interessant. Ja, ich hatte auch mal eine Zeit lang so eine Box, muss ich sagen. Und gerade aus dem Herbst habe ich zum Teil auch ganz neue so Gemüsesorten kennengelernt, die ich vorher gar nicht hatte. In der Zeit bin ich auch ein großer Fan von Mangold geworden, muss ich sagen. Mangold ist wirklich gut. Das kannte ich vorher nämlich auch gar nicht. Und ich habe mich ja vorher auch mal bei dir umgeschaut, auch auf deiner LinkedIn-Seite. Und du hattest aber stehen, was ich sehr interessant fand. Mhm. Du hast geschrieben: Mich fasziniert, in wie vielen Bereichen das Thema Nachhaltigkeit mittlerweile selbstverständlich ist. Im Bereich Fintech und Paytech sehe ich neben einigen Pionieren noch Raum für mehr kluge Vernetzung von Digitalisierung und ökologischer, sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit. Da habe ich mich gefragt, wie sollte denn diese Zukunft dieser Vernetzung aussehen? Wie stellst du dir das vor?
Ich habe kein ganz klares Bild. In meiner Arbeit jetzt vor allem bei Active habe ich gemerkt, dass es dieses Zusammenspiel zwischen, es gibt Unternehmen wie Payactiv, die einfach mal noch vorangehen und was Nachhaltiges im Finanzbereich versuchen, plus aber auch zum Beispiel die Investitionslandschaft muss sich da auch irgendwie öffnen und zwar nicht nur sich das auf die Fahne schreiben, sondern auch wirklich umsetzen, weil da gerade in diesem Finanzbereich doch meistens die Zahlen wichtiger sind und ja, es ist nice to have, wenn da noch Nachhaltigkeit draufsteht, aber am Ende unterstützt es keiner, sobald es nicht Geld gibt. Und was ich dann auch gemerkt habe, es gibt zwar viele Bewegungen und Vereine, die sich dafür einsetzen, dass das auch auf politischer Ebene irgendwie ein Thema wird, dass Finanzen nachhaltig werden, aber das kommt irgendwie noch nicht so richtig an. Also meiner Meinung nach braucht es da auch einfach Regelungen für zum Beispiel, was ich vorhin meinte, Versicherungen, dass die bestimmte nachhaltige Finanzdienstleister vielleicht nutzen müssen und dann kann da überhaupt was passieren. Das wäre für mich jetzt das Regulatorische und bei Netzwerken sehe ich da, dass diese ganzen Fintechs, die so gehypt werden und mega viel Geld scheffeln und dann platzt die Bubble, dass die vielleicht ein bisschen vom Konkurrenzdenken wegkommen. Also, dass sich vielleicht sehr nachhaltig orientierte Fintechs wie Payactive auch unterhalten und vielleicht auch offen unterhalten mit anderen großen Fintechs, die jetzt nicht Nachhaltigkeit auf dem Schirm haben, aber die vielleicht eine Technologie haben, die man leicht mit Nachhaltigkeit verknüpfen könnte.
Also du meinst einerseits, okay, braucht man so den Staat, der sagt, okay, hey, die und die Regulatorien gibt es und so können wir das unterstützen. Und auf der anderen Seite, dass es ganz wichtig ist, dass eben die verschiedenen Startups zum Beispiel miteinander sprechen und schauen, hey, wie können wir uns vielleicht austauschen? Wie können wir vielleicht auch unsere Stärken und unsere Ressourcen zusammentun, um dann eben auch nachhaltig und langfristig am Markt zu bleiben?
Ja. Genau.
Okay, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich meine, Austausch ist sowieso total wichtig. Und das höre ich ja auch immer wieder, dass es total toll ist, wenn man dann solche Treffen hat, wo verschiedene Startups auseinandertreffen und Ideen austauschen. Das ist ja auch immer so eine tolle Atmosphäre, dann an so einem Ort zu sein.
Ja.
Und du warst jetzt ja eine Weile dann eben auch bei Payactive. Und was würdest du sagen, war so bisher dein spannendstes Projekt bei dieser Arbeit?
Das habe ich tatsächlich erst kürzlich gehabt oder angefangen. Wir waren jetzt in der zweiten Finanzierungsphase, bedeutet, es gab die Gründungsidee, dann wurde Geld eingesammelt, dann gegründet und dann gearbeitet. Und jetzt war klar, wir brauchen nochmal weitere Investitionen, damit es weitergeht. Und da, wenn man dann zu so InvestorInnen geht, braucht man meistens ein ganz klares Konzept. Also unter anderem auch eine ganz klare Sales-Strategie. Und das war jetzt zum Schluss meine Aufgabe, uns da unsere Sales-Strategie, die noch viel so hier ausprobieren, dort ausprobieren, einfach Erfahrungen sammeln, was man vielleicht auch aus der Wissenschaft kennt, mit so empirisch einfach mal Daten sammeln und am Ende auswerten und auf Mustern gucken, das sozusagen ein bisschen klarer zu fassen, klarer zu formulieren und so runterzubrechen auf, was wollen wir mit Peractive im Bereich Sales im nächsten Jahr reißen und umsetzen.
Ja klar, du schaust dir auch erstmal, was funktioniert überhaupt, in welche Richtung können wir uns orientieren und dann kannst du das ja in der Richtung auch weiter ausrollen. Das ist ja als Startup auch ganz oft so das Herangehen eigentlich, weil du hast ja auch gar nicht die Kapazitäten in alle Richtungen, dich irgendwie auszurollen.
Ja, ganz genau.
Total verständlich. Und gerade wenn jetzt jemand zuhört und sich denkt, hey, ich könnte mir das vielleicht auch vorstellen, in dem Bereich zu arbeiten und ich finde das spannend, was würdest du uns sagen, was Berufseinsteigerinnen mitbringen sollten, gerade in diesem Bereich?
Auf jeden Fall, es klingt immer so ein blödes Schlagwort, aber Empathie tatsächlich. Also dieses mich drauf einlassen, was es vielleicht für Bedürfnisse bei meinem Gegenüber gibt, für Probleme und da irgendwie auch so problemlösungsorientiert zu sein. Tatsächlich Neugier, also einfach neugierig sein, so wer sitzt mir gegenüber, was machen die so, wie läuft das bei denen, um sozusagen dann erst verstehen zu können, wie man vielleicht dem Gegenüber gut helfen kann. Und was ich gemerkt habe, was mir auf jeden Fall hilft, ist, dass ich durch mein Studium so ein breit gefächertes Oberflächenwissen in vielen Themen habe. Dass ich sozusagen, egal mit wem ich gesprochen habe, aus welcher Branche, war das okay. Die hatten nicht so viel Ahnung von dem Produkt, was ich verkauft habe. Ich wusste nicht im Detail, was die machen, aber ich wusste, welche Fragen ich stellen kann, dass wir da irgendwie in ein Gespräch kommen. Das war hilfreich.
Das heißt, du konntest dann immer so andocken und ihr hattet so einen Common Ground, über den ihr dann im Endeffekt sprechen konntet.
Ja, ganz genau.
Okay, das ist auf jeden Fall verständlich. Was ich auch ganz interessant bei dir fand, ich hatte gesehen, dass du vorher auch als Projektassistentin gearbeitet hast, bei einem Startup-Inkubator-Programm, das Ideas in Motion hieß. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was es damit auf sich hatte und was du da gemacht hast?
Voll gerne. Das war ziemlich cool. Das war ein fünfmonatiges Programm, was Menschen dabei unterstützen soll, aus ihrer Idee ein Unternehmen zu gründen, die nicht aus Deutschland stammt, die vielleicht auch einfach mit der Bürokratie hier ein bisschen überfordert waren oder nicht genau wussten, wo anfangen. Und ich bin da tatsächlich auch durch Zufall nur drauf gestoßen und fand es dann super spannend, weil dieses Projektassistenz, diese Rolle beinhaltet so vieles, was mir Spaß macht. Also von einfach mit den Menschen tatsächlich aufs Amt zu gehen und zu sagen, hier Gewerbeschein, bis hin zu, wir haben halt Workshops für diese Menschen organisiert in unterschiedlichen Bereichen und dann eben auch die Orga dieser Workshops war ein Teil meiner Rolle. Das fand ich sehr cool. Und gleichzeitig fand ich es auch gut, dass ich nicht die Projektleiterin war, weil was ich da erlebt habe, wie viel Zeit mein Projektleiter da reingesteckt hat, auch abseits der Arbeitszeit, habe ich auch schnell gemerkt, das ist zum Beispiel auch nicht das, was ich möchte. Ja,
ich glaube, da muss man auch so richtig mit Leidenschaft dabei sein dann bei solchen Projekten, weil das ist wirklich oft ja irgendwie eigentlich zwei Vollzeitjobs, die du dann absolvierst da. Du hast jetzt gerade angesprochen, ihr habt ja auch ganz viele Workshops gemacht. Kannst du uns da mal ein Beispiel nennen?
Was war denn das Coolste? Ich glaube, es war tatsächlich zum Thema Marketing. Und das war dann so eine spannende Mischung aus erstmal ein bisschen Input bekommen, so was muss man denn beachten, wenn man noch nie davon gehört hat, noch nie damit zu tun hatte. Und was ich dann schön fand, weil waren so 10 Teilnehmende, dass die Teilnehmenden sich nicht für sich selber was überlegen mussten, sondern in kleinen Gruppen miteinander für ihre jeweiligen anderen Projekte sich was überlegen sollten, einfach mal so als Prototyp für Marketing. Und das fand ich sehr cool, das so mitzuerleben, wie da Ideen entstanden sind.
Hatte man quasi auch so die Außensicht immer von Leuten, die jetzt in deiner Idee zum ersten Mal gehört haben, so was die davon halten, wie die das sehen. Das ist natürlich auch spannend, vor allem gerade in so einer Anfangsphase, wenn halt wirklich erstmal die Idee besteht und noch kein Unternehmen an sich. Ich finde, dann kommen auch selber nochmal sehr viel weiter, da man merkt, okay, was fehlt denn da vielleicht noch oder was funktioniert gut oder wie interpretieren andere das? Also das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
Ja.
Und apropos Kommunikation, du hast dich selber ja auch weitergebildet im Thema Kommunikation. Du hast eine Ausbildung gemacht zur gewaltfreien Kommunikatorin. Und ich habe gesehen, das ging so ein ganzes Jahr. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, okay, ja, so Workshops habe ich schon mal von gehört, aber so eine Ausbildung, so ein ganzes Jahr in dem Bereich. Was macht ihr denn da?
Viel. Also, das ganze Jahr ist auch so aufgeteilt, es ist schon gedacht für Menschen, die auch nebenbei arbeiten oder andere Dinge tun. Das heißt, wir haben uns, ich glaube, einmal im Monat ungefähr für ein Wochenende oder 4 Tage getroffen in der ganzen Gruppe und sind halt so Themen, die man vielleicht in so einem Einstiegsworkshop an einem Wochenende mal so anreißt, sind da halt tiefer reingegangen und haben halt über ein ganzes Jahr in der Zeit, in der wir uns nicht in der großen Gruppe gesehen haben, uns auch so in kleinen Übungsgruppen getroffen. Das heißt, ich konnte einfach ganz viel gewaltfreie Kommunikation so üben, wie ich das auch in meinem Alltag anwenden kann. Und zum Beispiel eben auch im Beruf, also damals, ich weiß gerade gar nicht mehr, ich damals auch gerade noch gearbeitet hatte, erinnere ich mich nicht mehr, ich glaube nicht, da war ich, glaube ich, in der Suchphase, wie es weitergeht. Aber ich merke halt jetzt, dass gerade bei so Customer Success ist es halt voll hilfreich. Also die ganzen Haltungen, Techniken, die ich da gelernt habe, kann ich da halt super nutzen.
Okay, verstehe. Und wenn jetzt gerade jemand zuhört, dass ich noch nicht ganz sowas unter gewaltfreier Kommunikation konkret vorstellen kann, also klar, du hast ein Bild vor dir, aber an sich, könntest du das kurz mal für uns so definieren?
Ja, also für mich bedeutet es, bedürfnisorientiert zu leben. Und das heißt, dass erstens wichtig ist, dass ich weiß, was für Bedürfnisse habe ich, dass ich aber auch drauf schaue, welche Bedürfnisse hat mein Gegenüber und dass wir dann gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden, in der möglichst viele Bedürfnisse erfüllt werden. So, kurz zusammengefasst.
Okay, verstehe. Das ist quasi auch so das Ideal, was man immer wieder vor sich hat und dann das gerne hinkriegen würde. Und ihr habt dann quasi dort gelernt, wie funktioniert das eigentlich wirklich und wie kann ich das praktisch umsetzen.
Genau, und weil es sozusagen eine Haltung sein soll, also wirklich so aus mir herauskommen soll, nicht nur so ein Werkzeug, was ich mal verwende, war es cool, das so über so ein Jahr zu trainieren quasi.
Okay, finde ich auf jeden Fall spannend, habe ich vorher auch so noch nicht gehört. Das können wir ja gerne auch mal verlinken, wenn sich das Leute gerne mal angucken möchten, da vielleicht auch Interesse daran haben. Und dann habe ich jetzt ja so ein bisschen was erfahren, auch aus dem Berufsleben. Und da würde mich auch mal interessieren, damals, als du noch jünger warst, was hast du eigentlich gedacht, was du als Kind gerne werden würdest? Also was hast du damals in so Freundealben geschrieben?
Wahlforscherin wollte ich werden.
Warum das?
Weil ich irgendwie mal eine Dokumentation mit 7 und 8 gesehen hatte, wo ein Bild in meinem Kopf hängen geblieben ist, wo Delfine sich in diesen, das gibt es in Deutschland gar nicht, aber in Bierdosen gibt es in, ich glaube, Amerika so Plastikringe, die so aneinander hängen. Und da passt halt genauso eine Delfinschnauze rein und hängen sie fest und sterben, weil sie halt nicht mehr essen können. Mhm. Und das ist so bei mir hängen geblieben und da wollte ich einfach dagegen was tun, wenn ich groß bin.
Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Gedanke dabei, dass du sagst, okay, da wollte ich den Tieren helfen und das wolltest du dann gleich zu deinem Beruf machen auch. Gut, jetzt machst du ja auch was mit Nachhaltigkeit und kümmerst dich um die Umwelt, nur in einem anderen Bereich sozusagen.
Ja.
Ich hatte ja vorher auch mal deinen Lebenslauf angeschaut. Ich habe ja sogar schon was vorgelesen aus deinem LinkedIn-Profil vorher. Willst du uns mal was erzählen von dir, was nicht in deinem Lebenslauf steht?
Ich habe in letzter Zeit so viele Bewerbungsgespräche geführt und immer erzählt, was in meinem Lebenslauf steht. Das ist eine spannende Frage. Was steht nicht in meinem Lebenslauf, was ich erzählen möchte? Na, ich glaube tatsächlich, dass meine Weltreise da nicht mehr drin steht. Die ist irgendwann rausgefallen. Die mich aber mega geprägt hat und mir irgendwie Neugier beigebracht hat auf Menschen, Themen, Dinge, Orte. Die mich, glaube ich, am Ende auch dazu gemacht hat, was ich heute bin. Klingt irgendwie kitschig, ist aber, glaube ich, einfach so.
Ja, das habe ich auch schon ganz oft gehört. Und welche Länder hast du bereist?
Angefangen mit Indien und Nepal. Mhm. Über, ich glaube, Thailand und Fiji, weiter über Australien, die USA und Island.
Oh, Island steht auch noch ganz oben auf meiner Liste. Da möchte ich auch unbedingt mal hin.
Ich empfehle ein Mietauto mit Winterreifen.
Das könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ja, ich finde es auch interessant. Du hast es ja quasi andersrum gemacht. Du bist ja dann quasi erstmal von Asien dann runter nach Australien. Oft ist ja die Route genau umgekehrt.
Ja.
Dann ist es auf jeden Fall spannend. Ja, so langsam kann man ja auch wieder reisen und solche Sachen machen. Also ja, wer weiß, vielleicht ist die eine oder andere auch gerade dabei, die zuhört und denkt, ja, nächstes Jahr mache ich das auch noch.
Ja, auf jeden Fall.
Und nimmt dann ganz neue Ideen mit. Und ich habe jetzt ja mit dir über deinen Beruf auch gesprochen und was du als Kind werden wolltest zum Beispiel. Ich würde mit dir ja gerne auch noch über deine Studienzeit sprechen. Du hast hier in der Lefana ja das Studium Individuale absolviert im Bachelor bis 2021, also bis letztes Jahr. Was mich erstmal interessiert, Wie kam es eigentlich dazu, dass du das hier an der Leuphana gemacht hast? Du hast ja vorher schon einen anderen Bachelor gemacht, nämlich in Dresden. Wie kam es, dass du dich entschieden hast, noch einen zweiten Bachelor draufzusetzen?
Ich habe nicht zwei Bachelor tatsächlich. Ich habe den in Dresden angefangen. Das war relativ nach der Weltreise sozusagen. Es war klar, es wird jetzt studiert. Den habe ich aber wieder abgebrochen und wusste dann nicht so genau, wohin mit mir, und habe dann in verschiedenen Unternehmen im Startup-Bereich in Berlin gearbeitet, bin da auch so auf diese Nachhaltigkeitsthematik gestoßen und wusste, das will ich. Das ist genau das, was ich gut finde, und war mir eigentlich auch ziemlich klar, dass ich keinen Bock habe auf einen Abschluss nur des Abschlusses wegen und nur, weil in Deutschland man das halt schwarz auf weiß braucht. Aber nach so 4,5 Jahren habe ich dann gemerkt, okay, ich glaube, es wäre A, doch irgendwie eine gute Sicherheit, einfach so das schwarz auf weiß zu haben, weil nicht alle Unternehmen sind so cool und sagen, es ist mir egal, ob du einen Abschluss hast. Und B, habe ich auch gemerkt, ich würde richtig gerne nochmal einfach lernen dürfen, ohne dass da ein finanzieller Auftrag dranhängt. Also dieses Learning by Doing war super, aber es ist was ganz anderes, wenn man einfach nur lernen darf. Und dann habe ich einfach recherchiert, ich wusste, diese Nachhaltigkeit, dieser Fokus ist mir super wichtig, und da gab es nicht so viele Optionen in Deutschland. Und dann hat mir irgendjemand die Leuphana empfohlen und ich dachte, gucke ich mir mal an. Ja, und so ist dann das geworden.
Ja, das ist auf jeden Fall ja eines der Riesensteckenpferde hier in der Leuphana. Also Nachhaltigkeit spielt ja nicht nur, wenn du jetzt UWI hier studierst zum Beispiel, oder Nachhaltigkeitswissenschaft, eine große Rolle, sondern in ganz vielen Studiengängen. Und auch gerade, wenn wir hier Konferenzen haben und dergleichen, ist das ja so das Aushängeschild. Das heißt, kann ich voll verstehen, dass sich das hierher gebracht hat. Und wenn Sie jetzt gerade auch Menschen zuhören, die sich noch nicht so viel vorstellen können unter dem Studienindividuale, kannst du uns so ein bisschen mitnehmen und erzählen, was so die wichtigsten Themengebiete und Schwerpunkte waren, die du in dem Fall in dein Studium gesetzt hast?
Ja, gerne. Ich habe tatsächlich angefangen mit, oh yeah, ich darf alles hier lernen, was ich möchte, und habe mich erstmal ganz schön breit umgeguckt, die ersten 3 Semester. Und irgendwie ist es dann durch Zufall so ein bisschen, hat sich rauskristallisiert, dass mich digitale Medien im weitesten Sinne interessieren, was das mit Menschen und mit Gesellschaft macht. Und so als zweiter Themenschwerpunkt würde ich sagen Wirtschaft. Also wie ist die gerade organisiert und wie kann man sie anders organisieren? Das waren am Ende dann so meine 2 Themenschwerpunkte im Studium.
Und welche Module und Inhalte hast du dann zum Beispiel belegt? Also wie kann ich mir da so eine konkrete Vorlesung oder auch ein Seminar vorstellen, das du in der Richtung besucht hast?
Ich glaube, in den letzten Semestern hatte ich dann in einem Semester 2 Sachen aus Digital Media. Das ging dann tatsächlich um so die Geschichte des Computers, aber auch ein Seminar zur Ethnographie im Bereich Digital Media, irgendwas mit Medien und Menschen sozusagen. Was hatte ich noch? Hatte auch irgendwann mal noch was zu Statistik gemacht, weil ich dachte, das braucht man bestimmt. Oder was hatte ich noch? Nachhaltigkeit und Ethik. Das waren so die Sachen, die mir gerade noch im Kopf geblieben sind.
Okay, das sind auch hier auch alle spannende Themenfelder. Ich komme ja auch aus der Bereich Medienwissenschaften, daher finde ich das sowieso spannend in der Richtung. Und generell noch zur Erklärung, da ja auch noch nicht jeder das kennt, also beim Studium Individuale darfst du dir ja ganz selber zusammenstellen, was du eben möchtest, und dir aus verschiedenen Studiengängen eben auch Seminare aussuchen, so wie du das auch gemacht hast und dir dann deinen eigenen Schwerpunkt eben auch gesetzt hast. Und als du jetzt hier ja an der Leuphana warst und hier studiert hast, du hast dich ja auch engagiert in dem Fall bei Möwe. Willst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Was hast du dort eigentlich gemacht?
Ja, auch voll gerne. Da war ich irgendwie richtig froh, dass es Möwe gab, weil ich habe ein paar Vorlesungen im VWL gemacht und war sehr, mir war klar, dass das so Mainstream ist. So ist halt die Welt und da kann man nichts dran ändern. Aber ich war da schon ganz schön demotiviert von, was so Wirtschaft ändern angeht, und bin dann irgendwie auf Möwe gestoßen, die so den Anspruch haben, ja, Wirtschaft geht anders. Und damit Wirtschaft anders geht, muss man erstmal Wirtschaft anders denken dürfen. Also so der Ansatz ist, die Lehre gerade an der Uni einfach offener zu gestalten und andere Wirtschaftskonzepte da überhaupt auch nur mal beigebracht zu bekommen oder denken zu können. Und wir haben Verschiedenes gemacht. Ich glaube, ich bin eingestiegen, da haben wir noch so ein bisschen Ringvorlesung fertig geplant, und dann haben wir uns einfach einmal die Woche getroffen, von Kurvendiskussionen über, wir reden über ein spannendes Buch, was sich zu einer neuen Theorie auseinandersetzt, vielleicht auch eher so im populärwissenschaftlichen Bereich, haben dann tatsächlich auch eine Konferenz mitorganisiert, ein Stück weit. Und es waren dann so Sachen, da haben sie sozusagen die konkreten Aufgaben von Projekt zu Projekt immer wieder ein bisschen neu verteilt.
Okay, das heißt, ihr habt euch ganz viel mit wirtschaftlichen Themen auseinandergesetzt. Du hast gerade gesagt, ihr habt versucht, Wirtschaft neu zu denken und eben auch über andere mögliche Konstrukte nachzudenken in diesem Bereich. Ja. Kannst du uns vielleicht so was von einem Konstrukt erzählen, das dich selber begeistert hat in dieser Zeit?
Tatsächlich ist bei mir hängen geblieben die Idee der Donut Economics. Also, dass es sozusagen planetare Grenzen gibt und ich weiß nicht mehr die Details dieser Theorie, muss ich zugeben. Aber habe so gemerkt, genau das hat mir in diesen ganzen VWL-Vorlesungen gefehlt, so ein VWL-Wirtschaftsmodell, was eben auch natürliche Ressourcen sehr explizit mit einbedenkt und denen nicht nur so einen Randplatz gibt in diesem Modell, sondern den wichtigsten Platz, nämlich das sind die Grenzen des Modells und daraus geht's halt nicht. Also weiter, größer, mehr wachsen ist einfach nicht drin. Und das hat mich irgendwie sehr beeindruckt.
Also das heißt ein bisschen, wie wir hatten jetzt ja letztens auch den Tag, bei dem wir quasi die Ressourcen verbraucht haben, die wir eigentlich für dieses Jahr verbrauchen sollten. Das hieße, nach dem Modell wird da dann Schluss gewesen und dann könnte man quasi da gar nicht mehr weitermachen. Habe ich das so richtig verstanden?
So grob. Also ich glaube, das ist nicht ganz so konkret die Anwendung gedacht, sondern eben eher so für Leute, wenn ihr euch irgendwelche Kurven und Modelle anguckt, klar, mathematisch kann man das alles bis ins Unendliche quasi treiben, aber wenn man mal die Erde mit einbedenkt, geht das eben nicht. Und sozusagen, um das einfach anschaulich zu machen, wurde dieses Modell so entwickelt, wenn ich das richtig gerade mich noch erinnere.
Okay, das macht auf jeden Fall Sinn. Also es ist ja eigentlich auch klar, es ist ja so. Also wir haben ja auch nicht unendlich Ressourcen und irgendwann gibt es sie halt auch nicht mehr, wenn wir sie halt immer jetzt schon für die nächsten Jahre verbrauchen. Da gibt es jetzt auch ganz viele Ansätze, irgendwie, wie wir das ändern könnten und hoffentlich das auch dann im Endeffekt machen und gut angehen. Wenn du jetzt so zurückblickst aus deinem Studium, bei dir ist es jetzt ja ein Jahr her, was denkst du denn, waren für dich so die größten Stärken, die du gesehen hast in deinem Studium hier?
Ich glaube, die größte Stärke war Freiheit. Also, dass ich die Freiheit hatte, ich kann genau das einem Seminar auswählen aus Wirtschaftsinformatik fünftes Semester, auf das ich Bock habe und da punkt mir niemand rein. Das war richtig, richtig toll. Gleichzeitig fand ich auch richtig schön, dass wir trotzdem immer ein Seminar pro Semester hatten, wo wir Indies uns treffen und wo wir gemeinsam was lernen. Fand ich auch sehr schön, weil sonst verstreut man sich immer sehr und das fand ich aber gut gelöst, dass es zumindest einen kleinen Ankerpunkt gab, wo wir uns alle sehen. Und währenddessen fand ich tatsächlich, habe ich den Vorteil nicht gesehen. Ich fand die Inhalte dieser Module in die Module ganz schön abgehoben und war so, ja, kann man jetzt nicht angucken, aber interessiert mich gerade nicht so sehr. Und jetzt im Nachhinein mit dem Blick von einem Jahr Abstand merke ich, das war schon richtig gut, weil da haben wir oft große Themen angeguckt und große Theorien angeschaut, die irgendwie doch das Wissen, was ich in anderen Seminaren gesammelt habe, so ein Stück weit strukturiert haben.
Zum Beispiel?
Wir haben uns in einem Seminar angeschaut, wie sich Großstädte verändern, zum Beispiel Nairobi, und wie die wachsen. Und dadurch, dass wir uns da so unterschiedlichste Facetten einer Großstadt angeguckt haben, habe ich so gemerkt, ich kann sozusagen dieses, wie ich ein großes Phänomen, in dem Fall eine Stadt anschaue, kann ich auch auf andere Themenfelder übertragen, sei es die Finanzwelt oder Ethik oder irgendwas. Und es hat mir jetzt im Nachhinein das Wissen, was ich auch so mitgenommen habe, strukturiert sich so ein bisschen nach diesem Muster quasi.
Das ist ja auch öfter so, dann lernst du irgendwas und denkst in dem Moment, okay, ja gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das anwenden soll. Und dann später merkst du, oh, guck mal hier, da könnte ich das jetzt mit einbringen und da bringt mir das jetzt was. Deswegen ist es ja auch mal ganz schön, wenn ich dann mal rückblickend auf eine Sache zurückzublicken.
Sozusagen. Ja, tatsächlich. Na, deshalb habe ich mich auch über deine Anfrage gefreut, weil ich das irgendwie schön finde, mit Abstand das nochmal reflektieren zu können, was vielleicht auch richtig Tolles mir dieses Studium gebracht hat.
Das habe ich auch schon öfter gehört, dass dann eben Gäste auch zu mir, ja, dann habe ich das nochmal ausgekramt und mir nochmal angeschaut, was habe ich da eigentlich gemacht und so. Dann habe ich mich daran erinnert und so. Also nochmal so eine kleine Zeitreise zurück, also die ja unterschiedlich lang ist, aber genau, auf jeden Fall. Und in deiner Zeit, als du hier warst, du hast ja dann nicht nur in der Bib gesessen und hast gelernt, du hast ja auch ein Studentenleben hier in Lüneburg und an der Fahne gehabt. Wie würdest du das dann beschreiben?
Bunt, laut, viel. Also richtig cool. Ich habe mir viele andere Städte angeguckt und auch so erlebt und auch wie die da das Studentenleben so in die Stadt integriert ist. Und ich finde, in Lüneburg ist es sehr, für mich war es sehr präsent. Also ich habe am Campus gewohnt, da ist es natürlich direkt vor der Nase passieren Dinge und auf der großen Wiese wird irgendwie Flankyball gespielt oder Volleyball oder es sitzen Leute rum. Ich fand aber auch so, wenn ich in die Stadt gefahren bin, wusste ich immer, da gibt's irgendwo eine WG-Party, hier macht jemand eine Kunstausstellung, in der Bar treffen sich immer die Leute und es war für mich irgendwie ein sehr lebendiges Studi-Leben. Ja.
Ja, das stimmt. Also ist klar, es war jetzt ein bisschen weniger jetzt während Corona gerade auch. Das hast du ja dann auch nochmal mitbekommen, aber du warst ja vorher schon angefangen und hattest dann ja quasi schon deine Leute und deine Strukturen hier. Aber ich merke das langsam auch wieder. Also jetzt im letzten halben Jahr ist es einfach wieder mehr geworden. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist jetzt auch mehr spürbar wieder, finde ich. Und hast du so eine schöne Anekdote aus deiner Studienzeit, die dir als erstes einfällt? Zum Beispiel, wenn du jetzt bei einer Feier bist und jemand dich fragt, hey, kannst du was aus deinem Studienleben erzählen? An was denkst du da als erstes?
Ich denke tatsächlich nicht an eine spezifische Anekdote, aber ich habe meine schönste Erinnerung in der Hausbar gesammelt, weil ich eigentlich die ganze Zeit meines Studienlebens in Lüneburg entweder für die Hausbar oder den Salon Hansen gearbeitet habe. Und weil das halt auch Orte sind, wo viele andere Studis rumhängen, war das einfach mega schön. Man hat gearbeitet, hatte immer irgendwelche anderen Leute da, hat gequatscht, gespielt, keine Ahnung, hat die anderen Leute betrunken gemacht. Ich glaube, das ist für mich so, da sind viele Geschichten, die dranhängen, ja.
Ja, das sind ja auch zwei gute Orte. Also das sind ja jetzt auch Orte, wo einfach viel los ist. Den Salon Hansen kenne ich erst seit kurzem, weil ja jetzt während Corona auch nicht viel da los war. Aber die Hausbar ist auch auf jeden Fall ein cooler Ort. Das kann ich bestätigen. Ja. Und wenn du jetzt so ein bisschen auch über deine Zukunft nachdenkst, wir haben jetzt ja über deine Vergangenheit und deine Gegenwart auch gesprochen. Und ich weiß nicht, ob du ein Bucketlist-Fan bist, aber falls du eine Bucketlist hast, was steht denn so ganz oben auf deiner beruflichen und persönlichen Bucketlist?
Spannende Frage. Auf meiner beruflichen steht, na, ich weiß nicht, ob es so ein Bucketlist-Punkt ist, aber ich möchte innerhalb der nächsten 10 Jahre vielleicht maximal 3-mal meinen Job noch wechseln. Ich weiß nicht, immer so ein sich etwas nicht wünschen auf die Bucketlist schreiben kann.
Klar, ist ja deine Bucketlist so.
Ja. Und auf der persönlichen, ich würde richtig gerne nochmal eine große Reise machen und das irgendwie mit Job vereinbaren.
Also stellst du dir dann vor, dass du über deinen Job quasi im Ausland arbeitest oder dass du eine Art Teilzeitjob hast, bei der du dann auch mal weg kannst oder ein Sabbatical einlegen kannst?
Ja, letzteres, denke ich. Also sowas wie einfach mal ein halbes Jahr Pause machen, den Job aber halt nicht verlieren, sondern zurückkommen zu können und der ist dann noch da, irgendwie sowas in der Richtung stelle ich mir vor, ja. Das wäre cool.
Ja, also dann cool, dann kannst du so Freiheit und gleichzeitig Sicherheit miteinander verbinden.
Ja, genau.
Das ist natürlich eine schöne Vorstellung.
Ja.
Wenn du jetzt so zurückblickst auf deinen Weg jetzt eben, ja eigentlich von der Schule bis heute zu deinem Beruf, was waren so für dich so die wichtigsten Puzzlestücke auf deinem Weg zu deinem heutigen Beruf?
Oh, viele. Also, was ich vorhin schon angesprochen hatte, ich glaube, meine Weltreise, die mich einfach so offen für Neues gemacht hat. Ich glaube, dann mein erster richtiger Job, den ich hatte bei Soul Bottles in Berlin, bei der mich so auf den Weg gebracht hat, Start-up-Leben mag ich und Nachhaltigkeit ist mir unglaublich wichtig und nicht nur privat, sondern auch im Beruf. Und ich glaube dann auch der Moment, in dem ich eben gemerkt habe, ja, ich brauche Wissen. Also mir reicht es nicht nur zu machen, ich will auch noch mehr Wissen einfach sammeln und deshalb nochmal studieren. Und davor, ich glaube tatsächlich die gewaltfreie Kommunikationsausbildung, die mir nochmal so ein ganz anderes Set an Tools an die Hand gegeben hat, was ich in der Uni zum Beispiel auch niemals hätte lernen können. Was aber für mich, also meiner Persönlichkeit, glaube ich, einfach voll liegt. Und wie ich jetzt in meinem jetzigen Beruf tatsächlich gelandet bin, also bei Peractive, das waren auch einfach viele Zufälle.
Also es gibt es ja ganz oft, dass wenn man es so auf sich zukommen lässt und quasi ja einfach offen ist für das, was eben kommt, dass es dann ja woanders hingeht, wie du eben ursprünglich auch gedacht hast. Jetzt hast du aber gerade in deiner Antwort noch was angesprochen, was ich interessant fand. Du meintest, dein erster richtiger Job war bei Soul Bottles. Was hast du denn da gemacht?
Alles Mögliche. Also ich habe als Praktikantin angefangen, so im Bereich Social Media und Presse und sowas. Und dann, ich weiß nicht mehr in welcher Reihenfolge, habe ich irgendwie in der Logistik mitgearbeitet, Key Account Management gemacht, was im Grunde sowas ist wie das, was ich jetzt bei Peractive auch gemacht hatte, so Kunden betreuen, die da sind und irgendwie ein bisschen netzwerken und so. Und das war so meine Hauptaufgabe für die meiste Zeit. Ja.
Okay, das heißt, es war auch noch so ein richtiges Startup-Feeling. Da hast du so in alle Bereiche mit reingeschaut und warst eigentlich bei allen so mit dabei.
Ja. Also für mich war es tatsächlich wie eine Ausbildung. Also eine Ausbildung, wo man irgendwie 2-3 Jahre im Unternehmen verschiedenste Aufgaben hat und vieles lernt. So war das da ungefähr, genau.
Also wenn du heute so ein Traineeship machst und dann quasi überall mal reinguckst und dann schaust, was für dich so das Richtige ist.
Ja.
Ja, du hast ja deinen Weg da jetzt auf jeden Fall auch gefunden. Und wenn wir jetzt gerade auch Absolventinnen haben, die jetzt hier zuhören oder eben auch Studentinnen, die darüber nachdenken, wo geht's denn jetzt nach dem Studium hin? Welchen Tipp würdest du denn gerade Absolventinnen oder Erfahrener mit auf den Weg geben für ihren eigenen Einstieg ins Berufsleben?
den Tipp, der mir auch den Proactive Job beschert hat. Gerne einfach mal irgendwie 2-3 Monate treiben lassen und mal schauen, welche Themen einen interessieren. Ich habe nach meinem und während meinem Bachelor zum Beispiel, war ja Corona-Zeit, man konnte viel online machen, habe ich unglaublich viele Online-Vorträge mir angehört und Veranstaltungen online besucht zum Thema Verantwortungseigentum und habe einfach gemerkt, das interessiert mich. So, da zieht's mich irgendwie hin. Und als ich dann mich nach einem Job geschaut hatte, habe ich halt gesehen bei Proactive auf der Startseite, der eine Gründer interessiert sich für Verantwortungseigentum. Proactive ist im Verantwortungseigentum gegründet und er hatte halt reingeschrieben, wenn du Bock hast, über das Thema zu reden, schreib mich an, wir treffen uns auf einen Kaffee. Habe ich gemacht. 2 Wochen später hatte ich den Job. Also sich so davon ziehen zu lassen, hinziehen zu lassen, was einem einfach interessiert, persönlich und gar nicht unbedingt mit Blick auf Beruf, kann funktionieren. Oder zumindest ein erster Schritt vielleicht sein.
Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Jetzt hast du gerade Verantwortungseigentum angesprochen. Wie definiere ich denn Verantwortungseigentum?
Ist noch ein recht schwammiger Begriff, glaube ich, für manche oder viele verstehen darunter was anderes. Mittlerweile gibt es auch einen neuen Begriff, der das Gleiche bedeutet, nämlich Gesellschaft mit gebundenem Vermögen. Soll eine Variante sein oder was anderes in Rechtsform für ein Unternehmen, was anderes als eine GmbH oder UG mitgedacht werden soll, hier das halt das ganze Vermögen, was diese Firma hat oder jemals erarbeitet, immer in diesem Unternehmen bleibt. Also viele Unternehmen lösen das so, dass sie eine GmbH gründen und dann noch eine Stiftung dazu, dass so sichergestellt ist, dass jetzt nicht, ich erbe dieses Unternehmen und verkaufe es dann und nehme das ganze Geld und entlasse alle. Das geht mit dieser neuen Rechtsform zum Beispiel einfach nicht so leicht oder gar nicht. Also ich würde sagen, das ist ein Konzept oder eine Rechtsform für Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung direkt.
Okay, verstehe. Da habe ich jetzt auch was dazugelernt. Das wusste ich nämlich auch noch nicht. Aber es ist ja auch total interessant, dass du dann gesagt hast, okay, das interessiert mich. Und dann hat das auch mit dem Unternehmen zusammengepasst. Du hast gemerkt, okay, die interessieren sich auch dafür und hast dann deinen Weg dahin gefunden.
Ja.
Und das ist natürlich ein schöner Tipp, dass, wie du gerade gesagt hast, dass man sich einfach mal 2-3 Monate treiben lässt, schaut, was eben auf einen zukommt und was einen wirklich interessieren könnte und dann eben das angeht und dann, ja, öffnen sich eben auch Türen. Das heißt, vielen Dank heute für diese Tipps und auch für das schöne Gespräch mit dir. Und Larissa, ich wünsche dir natürlich alles Gute für deine weitere Zukunft.
Dankeschön, das hat mir sehr viel Spaß gemacht heute.
Das freut mich, das kann ich auch zurückgeben.
Cool.
Und das war's auch für heute von uns. Alle Podcast-Folgen gibt's zum Nachhören auf unserer Website und überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Und wenn ihr für das Studium Individuale an der Fana mehr erfahren möchtet und die anschließenden Karrierewege unserer Alumni, dann empfehle ich euch Episode 48 mit Leonie Andersen, Wärmemanagerin bei Vilisto in Hamburg. Falls ihr Vorschläge für zukünftige Gäste habt, freuen wir uns immer über eine Nachricht von euch. Wir freuen uns auch schon, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Karriere läuft. Bis dahin, tschüss und auf Wiederhören.